Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit dem früheren Fußballtrainer Christoph Daum. Einer, der immer für einen Meistertitel gut war. Stuttgart, Wien, dreimal Istanbul. Und einer mit schrägen Methoden zur Motivation. Also da sind Spieler mal über Scherben gegangen. Die Prämie klebte auch in Geldscheinen in der Umkleidekabine. Seit seinem Studium ist Köln sein Zuhause und da in seinem Arbeitszimmer hat er die Monate seit Corona genutzt, seine Autobiografie fertig zu schreiben. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch.
In der Biografie, immer am Limit, schreiben Sie über Ihr wildes Leben. Und ich habe beim Lesen so das Gefühl bekommen, zu Hause sind Ihre Schubladen und Regale am Limit, oder? Ich meine, was Sie sich alles aufschreiben, es gab immer Protokolle von Gesprächen.
Ja, das ist schon enorm, was da im Laufe der Jahre an Unterlagen zusammengekommen ist. Ich habe sicherlich ein Archiv, das es mit sehr vielen Zeitungen, Rundfunkanstalten aufnehmen kann, weil für mich war eben die Schriftlichkeit immer wieder die Möglichkeit der Überprüfung. Wie hast du etwas gemacht? Was kannst du besser machen? Was hast du vielleicht vergessen oder etwas vernachlässigt? Also eine permanente Überprüfungsmöglichkeit. Und manchmal waren diese Unterlagen sogar für mich Lebensretter. Das heißt, ich habe nach vielen Sitzungen sogenannte Gedächtnisprotokolle erstellt. Da konnten dann auch oft, sagen wir, schwierige Situationen umschifft werden, wenn dann der andere Gesprächspartner sagt, aber so haben wir das nicht vereinbart. Dann habe ich es rausgeholt, habe ich gesagt, hier, schau es nochmal an. Und wie gesagt, das hat dann oft Missverständnisse vermieden und hat mir auch geholfen.
Haben all diese Ordner, die Sie da zu Hause haben, jetzt auch geholfen beim Schreiben des Buchs?
Sie haben enorm geholfen, denn wir wissen, dass wir alle dem sogenannten Erinnerungsoptimismus unterliegen. Das heißt, dass
wir machen uns alles schöner.
Nein, nicht alles, aber dass wir im Rückblick einige Dinge positiver sehen, als sie tatsächlich waren. Und da waren die Unterlagen natürlich ein wichtiges Korrektiv, genauso wie die vielen Gespräche mit Wegbegleitern, mit Zeitzeugen, die eben auch nochmal aus ihrer Sicht Abläufe schildern konnten, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Biografie dann eben auch so lebhaft, so authentisch geschrieben werden konnte.
Sie haben sie zusammen gemacht mit einem Sportjournalisten, Nils Bastek. Waren Sie sich immer einig, wie das so zu klingen hat?
Das ist auch ein Prozess gewesen mit Nils Bastek und mir. Und ich habe manchmal gedacht, Mensch, das ist doch hier ein Roman und keine Biografie. Und
Rosamunde Pilcher, oder?
War ja, das habe ich mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, wenn Nils dann eben manchmal sehr genau geschildert hat, wie Rainer Kallmund sich zu mir runter bückte und ich seinem Atem an meiner Backe spürte. Und da war mir ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber da haben wir dann sehr schnell einen Sprachduktus gefunden. Das hat Nils Bastek hervorragend gemacht. Hätte ich so nie hinbekommen.
Ein bisschen Rosamunde Pilcher ist ja immer noch drin. Also die Szene 2007. Sie heiraten ihre jetzige Frau im Rhein-Energie-Stadion auf dem Rasen und sie kommen sich entgegen. Aus verschiedenen Ecken bis zum Mittelpunkt. Also wenn das nicht Rosamunde Pilcher ist, Herr Daum.
Ja, das war natürlich auch so ein absolutes Highlight in unserem Leben. Wir wollten eigentlich nicht irgendwo unsere Heirat an die große Glocke hängen und haben zu Hause bei uns im Garten heiraten wollen. Aber der Standesbeamte sagt, das ist nicht möglich. Sie müssen an einem offiziellen Ort heiraten und hat einige vorgeschlagen. Und einer dieser Orte war eben das Rhein-Energie-Stadion und gerade zu dieser Zeit trainierte die Nationalmannschaft da, die auch noch die Auflage dem Stadion gemacht hat. Es dürfen keine Zuschauer da sein, das Stadion muss geräumt werden. Jetzt hatten wir absolut diese Privatsphäre, die wir wollten und dann sind wir eben in das Stadion rein. Angelika ging in das eine Tor, ich in das andere. Ich sagte ihr nochmal auf dem Weg zur Mittellinie, denn der Standesbeamte hatte seinen Tisch direkt am Mittelpunkt aufgebaut. Da habe ich gesagt, kannst du noch mal in Ruhe überlegen, ob das Ja wirklich deine feste Überzeugung ist. Und dann am Mittelkreis war es dann soweit und wir haben uns das Ja-Wort gegeben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der Verlag wollte ihrer Biografie den Titel Schnee von gestern geben, in Anspielung auf ihre Kokain-Affäre im Jahr 2000. Macht sie das nicht verrückt, dass bei allen Erfolgen das immer noch das Erste ist, woran man bei Ihnen denkt?
Ja, es stört mich, wenn ich darauf von einigen reduziert werde. Aber dann muss ich eben immer wieder es schaffen, schnellstmöglich wieder aus der Opferrolle herauszukommen, aus der Ärgerrolle herauszukommen. Insofern, ich bin mit mir und mit meinem Leben im Reinen und eigentlich kann ich nur mit Dankbarkeit und Zufriedenheit darauf zurückblicken.
Es gibt ein Video im Netz, Februar 2020. Sie sitzen im ICE und fahren von Hamburg nach Köln. Und in Düsseldorf steigen Eintracht Frankfurt-Fans ein, erkennen sie und fangen an zu grölen. Der Christoph Daum ist unterwegs und kauft Kokain. Ja, irgendwie so einen Song haben die da wohl angestimmt. Was war das für eine Situation?
Ja, es war eine sehr beklemmende Situation. Vor allem für alle anderen Zuggäste. Die waren völlig schockiert. Es kam nach einem Bundesligaspiel Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt eine Gruppe von vielleicht 200-300 Fans, die noch in der Altstadt gefeiert hatten und dementsprechend auch
temperiert waren.
Ja, in einer Feierlaune waren und die wurden alle in das Abteil hineingepfercht. Die Polizei stand drumherum und dann haben sie mich gefeiert mit einem Ständchen. Okay, über den Text kann man jetzt diskutieren, ob der so glücklich war, aber wir hatten eine Riesenstimmung. Die Fans haben sich dann auch wieder beruhigt und nach und nach hat die Polizei dann alle in Ruhe auf den Zug verteilt. Also für Mitfahrende war das eine extreme Situation, die hinterher dann, nachdem das Abteil wieder leer war, auch sagen, was hier passiert? Was für eine Invasion war das? Die hatten ja keinen Bezug zum Fußball, die kannten mich nicht und für die war das eine beklemmende Situation.
Das Jahr 2000 oder die Jahre um 2000, ja, das waren kurz zusammengefasst viele Haarproben, viele Beteuerungen, am Ende aber ein Freispruch. Und Ihr Kapitel heißt im Buch Am Ende aller Träume. Der Traum war nämlich geplatzt, Bundestrainer zu werden.
Ja, ich habe unheimlich viel vom Fußball profitiert. Ich würde sagen, fast alles, was ich habe, habe ich auch mit dem Fußball zu verdanken. Und wollte natürlich auch den Fußball davon etwas zurückgeben. Und dann in so einer exponierten Stelle als Bundestrainer ist das, glaube ich, auch sehr, sehr gut, weil du auch viele Entwicklungen damit Einfluss nehmen kannst. Es geht ja nicht nur darum, dass die Nationalmannschaft erfolgreich spielt, sondern du kannst dann auch Einfluss nehmen auf die Trainerausbildung und auf viele andere Dinge, die für die Weiterentwicklung und für die Verbesserung im Fußball wichtig sind. Darauf habe ich mich sehr gefreut, weil ich immer eigentlich an der Entwicklung des Fußballs mitgearbeitet habe und in der Zeit der 80er und 90er Jahre sicherlich in vielen Bereichen ein Vorreiter war, ein Reformer war. Und das wurde natürlich in den Augen der Öffentlichkeit auch immer mehr wertgeschätzt. Und sogar meine Erzfeinde aus diesem süddeutschen Bereich haben vehement mich als Bundestrainer gefordert. Uli Hoeneß,
genau.
Ja, Uli Hoeneß ist mit nach Köln gekommen, hat gesagt, du musst das machen. Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer sowieso. Und da habe ich schon eine unheimliche Wertschätzung erfahren. Ich war immer einer aus dem Volk, für das Volk. Und das sollte eben mit diesem Traum Bundestrainer dann eben auch ja, Wahrhaftigkeit werden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gucken wir mal auf die Anfänge, also so ganz von vorne. Geboren in Zwickau, aufgewachsen im Ruhrgebiet in Duisburg. Ihr Vater hat da als Bergmann gearbeitet, wurde unter Tage verschüttet. Da waren Sie 6 Jahre alt. Wie war Ihre Kindheit?
Ja, der erste Abschnitt meiner Kindheit spielte sich im beschaulichen, friedlichen, ländlichen Erzgebirge ab. Wirklich noch eine Großfamilie. Wir haben uns selber versorgt. Uns hat es eigentlich an nichts gefehlt und wir waren eigentlich ziemlich weit ab von der Welt, hatten aber ein wahnsinnig liebevolles Miteinander. War eigentlich wirklich so eine ja, Bilderbuch-Kindheit. Und meine Eltern sind 1956 in den Westen geflüchtet und mein Vater war Berufsschullehrer, aber das wurde hier im Westen nicht anerkannt. Insofern hätte er noch eine Ausbildung machen müssen, um die Anerkennung als Berufsschullehrer zu haben. Und dann ist er überbrückend in den Bergbau gegangen, Duisburg im Schacht Westende. Und hat da als Hauer unter Tage gearbeitet und wie es eben damals manchmal so war, gab es ein schlagendes Gewitter. Er hat sehr schwere Verletzungen davongetragen, die eben ein knappes Jahr später zu seinem Tod geführt haben. Und dann ergab sich die Frage, ja, geht die Mutter jetzt wieder mit dem älteren Bruder zurück oder kommt der Jüngere mit in den Westen? Wir haben uns für den Westen entschieden.
Also Sie waren bis zu dem Zeitpunkt immer noch bei den Großeltern in der Idylle?
Ja. Genauso war es. Wir hatten die schwierige Situation, wie kommst du überhaupt in den Westen? Weil mittlerweile war die grüne Grenze ja zu. Du kamst nicht mehr rüber. Es gab nur noch eine Möglichkeit, das war über einen Tagespassierschein in Berlin. Und da wurde eine Situation konstruiert, dass wir auf eine Hochzeit nach West-Berlin gingen. Und ich bin mit meiner Großmutter dann mit so einem Tagespassierschein rüber nach West-Berlin. Dort war meine Mutter, die mich in Empfang genommen hat. Dann ging es mit dem Flugzeug von Berlin nach Hannover, weil du konntest ja nicht durch die DDR fahren. Ja, und dann war ich auf einmal in einer völlig neuen, unbekannten Welt.
Ruhrgebiet.
Ruhrgebiet, kann man auch sagen, der Ruhrpott war ja eine Art Melting Pot. Dort kamen ja alle Flüchtlinge zusammen, dort kamen Gastarbeiter zusammen und dort herrschte natürlich auch ein ziemlich raues Klima, so nach dem Motto, wir wollen, dass es uns mal besser geht und dementsprechend wurden auch immer wieder die Ellbogen eingesetzt und das kannte ich natürlich bisher überhaupt nicht und ich kam auch überhaupt nicht mit dieser Situation zurecht und hatte dann das Glück, dass mein großer Bruder wirklich mein Beschützer war, sich um mich gekümmert hat und mir das Einleben in diese Welt erleichtert hat.
Haben Sie sich da auch geprügelt auf der Straße?
Ich war jetzt nicht der Kräftigste. Diese Sache hat mein älterer Bruder für mich erledigt. Der war mein Beschützer.
Die Kante.
Ja, der war etwas athletischer als ich. Meine Stärke waren mehr, sage ich jetzt mal, Organisationstalent, sprachlich ausgeprägt, aber körperlich war ich relativ klein und würde man heute sagen, körperlich etwas zurückgeblieben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade über Ihre Kindheit gesprochen. Sie sind in Zwickau geboren. Ihre Eltern sind zuerst mit Ihrem älteren Bruder Eberhard in den Westen gezogen, ins Ruhrgebiet. Sie sind noch bei den Großeltern geblieben. Dann ist Ihr Vater gestorben und Ihre Mutter hat Sie nachgeholt. Duisburg. Da hat es ja auch mit dem Fußball angefangen. Fußballtrainer war nie der Plan. Sie wollten Fußballprofi werden. Waren Sie gut?
Ich war ein sogenannter Härtespezialist. Angefangen habe ich eigentlich in den untersten Jugendmannschaften. Damals ging es mit der D-Jugend los. Das heißt, Jugendfußball begann erst mit 10 Jahren. Heute fängst du ja schon im Bambini-Alter an. Ich habe dann in einem kleinen Verein, DJK Viktoria Beek, gespielt und habe dort auch, weil ich ein sportlicher Typ war, in vielen Mannschaften gespielt. Also manchmal an einem Tag erst in der D-Jugend, dann noch in der C-Jugend. Und dort habe ich noch im Sturm gespielt in der ersten Zeit. Ich kann mich mal erinnern, dass ich in einem Spiel sogar mal 9 Tore erzielt habe. Kam dann eigentlich zu einem, damals mit der größten Vereine in Duisburg, das war Hamburg 07. Ein Verein gewesen, wo die Arbeiter, die Hüttenknechte oder die Kinder davon versammelt waren. Und da ging es schon, semi-professionell im Jugendbereich zu. Und dann hast du natürlich immer auch hochgeschaut zu der Bundesliga, die 63 eingeführt worden ist. Und hast dann davon geträumt, auch mal vor Publikum zu spielen oder auch mal im Fernsehen aufzutauchen. Das war eben so eine Glitzerwelt, weil in dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, war es eigentlich sehr schwierig, mit der Hände Arbeit wirklich einen richtigen Aufstieg zu durchlaufen. Und dann hast du eben auch davon geträumt, vielleicht eine Karriere als Fußballspieler zu durchlaufen.
Sie hatten nicht viel Geld und Ihrer Mutter war es auch immer wichtig, was damals, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich war, dass Sie und Ihr Bruder Abitur machen.
Ja, in dem Gesellschaftsmilieu, in dem wir aufgewachsen sind, war eigentlich vorgezeichnet, du machst deinen Hauptschulabschluss, danach machst du eine Lehre und verdienst Geld und trägst auch mit zum Einkommen der Familie bei. Und meine Mutter setzte sich aber vehement dafür ein, dass wir das Abitur machen sollten und hat gesagt, okay, wenn es hier um irgendwelche finanziellen Dinge geht, dann sorge ich für einen Ausgleich. Und sie hat dann bei der Arbeiterwohlfahrt verschiedene Aufgaben übernommen, wo eben auch die Haushaltskasse mit gefüllt werden konnte. Und ja, Eberhard und ich konnten oder durften dann aufs Gymnasium gehen und das Abitur machen und später sogar studieren, was eigentlich in dieser Gesellschaftsschicht No-Go war. Da waren die Studierten irgendwie was Besseres, wo man die Nase drüber gerümpft hat, kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Ich habe in einem Interview gelesen, als Sie dann Fußball gespielt haben und schon die Zeit war, erste Freundin, dass Ihre Freundin damals sonntags zum Spielfeldrand gekommen ist, obwohl sie eigentlich in die Kirche hätte gehen sollen.
Ja, es war so, dass auch im Ruhrgebiet natürlich sehr viele diesen Gottesdienst als ein Must angesehen haben. Das heißt, das musst du tun. Und das traf natürlich auch auf meine Freundin zu. Und sie hat dann eben zu Hause gesagt, ich gehe in den Gottesdienst. Und er hat dann einen Umweg über den Fußballplatz gemacht. Und da natürlich, wenn ich gespielt habe, das Spiel so spannend war, ist dann eben der Gottesdienst auf dem Fußballplatz durchgeführt worden. Und wir haben ja sehr viele Ausdrücke, indem wir ein Fußballstadion auch Fußballkathedrale nennen.
Wo man mit einem Fußballgott auch,
ja, manchmal. Es gibt auch Alex Meyer Fußballgott, ja. Andere werden auch ähnlich glorifiziert. Insofern war das dann eben ein Gottesdienst im Freien.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zu Gast ist der frühere Fußballtrainer Christoph Daum. Nach dem Abitur sind Sie von Duisburg nach Köln gezogen, um da an der Sporthochschule zu studieren. Und nach wie vor galt ja für Sie, am liebsten Profi werden. Sie haben bei den Amateuren des ersten FC Köln gespielt und dann auf einmal Trainer. E-Jugend, 150 Mark die Woche. Warum der Wechsel?
Ja, im Laufe des Studiums hatte ich einen Ausbilder, Gero Bisanz, der gleichzeitig für die Fußballlehrerausbildung zuständig war und einen sehr guten Überblick über hunderte von Trainern hatte, welche Qualitäten die haben. Und der kam dann im Laufe des Studiums auf mich zu und sagte, hör mal zu, du hast alle Anlagen, ein großer Trainer zu werden. Ich war selber davon überrascht. Und Gero war einer, da kann ich sagen, er machte mit seinem Vertrauen und mit seinem Glauben an mich den Unterschied aus, den Menschen brauchen, um in irgendeinem Bereich Karriere zu machen. Viele träumen von irgendeinem Job, aber wenn du jemanden an deiner Seite vor dir hast und der dich dann unterstützt, der dich dann bestärkt, dann wird alles viel wahrhaftiger, was du machst. Und so war es dann auch bei mir, dass ich dann eben über Jugendtrainertätigkeit, die sehr, sehr erfolgreich war, den Einstieg auch in den Profifußball geschafft habe. Und noch heute bin ich Gero dankbar dafür, wie er mich unterstützt hat und an mich geglaubt hat.
Als Sie mit den Kleinen angefangen haben zu trainieren, da hatten Sie ja auch schon Christoph Daum typisch mal so andere Ideen, ja, mit den Jungs was zu machen. Die Eltern waren da erstmal gar nicht begeistert, oder?
Nein, das ist richtig. Bei mir ging es ja auch immer wieder darum, wie man eine generelle Persönlichkeitsbildung durch den Sport mit erreichen kann und eben nicht nur fußballmäßige Drillausbildung den Kindern zukommen lässt. Und da hatte ich dann auch einmal die Idee, eine Schnitzeljagd im Wald zu machen. Das Geisbockheim liegt direkt im Grüngürtel. Die Kinder waren auch total begeistert mit dabei, mal etwas anderes zu machen. Nach dem Training baute sich aber dann ein Vater auf, der sein Kind dorthin gebracht hat, damit es eine gute Fußballausbildung bekommt und sagte dann zu mir, Herr Daum, ich will Ihnen mal eins sagen, mein Sohn soll Profifußballer werden und nicht Förster. Ja, dann haben einige aus der Jugendabteilung gesagt, komm, lass so etwas sein. Aber ich bin immer wieder bereit gewesen, neue Wege zu gehen, mich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen, um eben nicht nur den Körper eines jungen Menschen auszubilden, sondern auch die Persönlichkeit, den Charakter mit zu formen. Denn Fußball ist ja nur ein Teilausschnitt des Lebens. Irgendwann ist Fußball mal vorbei und dann wirst du aufs richtige Leben losgelassen und da musst du dann auch bestehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihre Autobiografie ist auch ein Blick hinter die Kulissen, also die 80er, die 90er, eine völlig andere Fußball- und Medienwelt als heute. Zum Beispiel 1991, Winterpause, Trainingslager mit dem VfB Stuttgart in Brasilien. Und zum Abschluss gibt's Freibier und Stripperinnen.
Das war so, wir hatten ein sehr anstrengendes Trainingslager mit tollen Spielen, guten Ergebnissen, guten Trainingsbedingungen. Und der Veranstalter sagte dann so, wir machen hier auch als Dankeschön so eine Abschlussveranstaltung. Ja, wurde eben so ein bisschen auf brasilianische Art und Weise gefeiert. Wer so ein bisschen den Karneval in Rio mal am Bildschirm gesehen hat, kann sich vielleicht auch an diesen farbenfrohen Bildern erfreuen. Und so war es auch. Wir hatten einen wunderschönen Abschlussabend. Ich glaube, jeder ist dort für dieses harte Trainingslager nochmal entschädigt worden und hat einen wunderschönen Abschlussabend gehabt.
Sie schwurbeln ja hier schön rum. Wäre heute nicht mehr machbar, oder? Bei all den Handys und bei der medialen Beobachtung.
Es hat sich da sehr, sehr viel verändert, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, egal was außerhalb des Spielfeldes und des Trainingsplatzes sich abgespielt hat, du musst immer beste Leistung bringen. Das stand immer im Mittelpunkt und es hat früher auch dann vielleicht nicht so interessiert, ob einer den Abend vor dem Spiel eben nicht idealtypisch im eigenen Bett alleine verbracht hat. Da hat man nicht so groß drüber gesprochen. Okay, heute haben wir eine Situation, wo alles viel gläserner geworden ist. Ob wir diesen Eindruck haben, dass da auf dem Spielfeld wirklich Typen sind, die alles in die Waagschale werfen, ich glaube, das können wir nicht uneingeschränkt mit Ja beantworten. Insofern muss ich sagen, auch diese Typen, die wir damals hatten, haben auch diese, ja, wie hat der Kalli dann immer gesagt, das waren dann auch auf dem Spielfeld Drecksäcke.
Und, braucht man solche Drecksäcke?
Ja, heute heißt es natürlich Führungspersönlichkeiten, heute heißt das Leader. Die braucht man unbedingt. Also ich bin nicht der Meinung, dass diese flachen Hierarchien im Fußballsport das Richtige sind, weil ich habe gelernt, dass die Verteilung der Verantwortung auch zu einer Abnahme der Verantwortung führt. Und ich habe lieber einen, der das Kommando mit übernimmt, der vorangeht, der mitreißt, sowohl durch sein eigenes Verhalten als auch durch verbale Dinge.
Wie geht man denn um mit einem, ja, zu Ihrer Zeit in Köln, Nationaltorhüter Toni Schumacher?
Also ich gehöre zu den wenigen Leuten, die zu Toni Harald sagen. Also nur seine Mutter und ich nennen ihn, glaube ich, Harald. Sonst nennt ihn ganz Fußball-Deutschland Toni. Das war ein absolut bekloppter Siegertyp. Das heißt, das ging im Training los. Schon wenn er irgendwann im Trainingsspiel ein Tor kassierte, dann stauchte er seine Vorderleute zusammen. Und das übertrug sich natürlich auch auf das Spiel. Also einer der, ja, ich würde sagen, krankhaft ehrgeizig fast war und nicht umsonst Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war und zum weltbesten Torhüter gewählt worden ist. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir Abwehrspieler hatten, die man mal gefragt hat, warum spielen Sie so zuverlässig? Und dann sagt er nur, ey, wenn du so einen wie einen Harald hinter dir hast, dann kannst du dir keinen Fehler erlauben. Das drückt sehr gut aus, wie Harald eine absolute Führungsfigur war.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Kommen wir mal zu einer ganz besonderen Beziehung in Ihrem Leben. Sie und Uli Hoeneß. Ich habe mal 4 Schlüsselmomente. Fangen wir an mit 1989. Das legendäre Interview im aktuellen Sportstudio. Sie damals Tabellenzweiter mit Köln, ganz knapp hinter den Bayern. Und in der Sendung hat Uli Hoeneß Ihnen damals vorgelesen, was Sie alles über Bayern-Trainer Jupp Heynckes gesagt haben. Ja, also eine Wetterkarte sei interessanter, er könne Werbung für Schlaftabletten machen. Es wurde da laut und böse. Das haben viele gesehen. Was ist passiert, als die Kameras aus waren?
Ja, also das Tischtuch war zerschnitten. Da gab es nichts mehr groß zu besprechen. Und ja, seit diesem Zeitpunkt hat sich natürlich dann auch Rivalität zwischen mir und Uli Hoeneß ergeben, die dann in manchen Situationen eben eskalierte. Ich habe mir von denen nichts gefallen lassen. Auch mein Lehrmeister in diesem Bereich, Udo Lattek, hat mich natürlich da auch unterstützt, indem er gesagt hat, ja, kannst dem ruhig mal den Federhandschuh hinwerfen. Hinterher, nach dem Spiel, dann vertragt er euch wieder. Das hat alles funktioniert, bis auf das hinterher Vertragen. Das ging leider nicht.
Und die Bayern sind trotzdem wieder Meister geworden.
Die Bayern sind trotzdem wieder Meister geworden, richtig. Und wir sind immer so ein bisschen hinter der Musik hergelaufen. Und wenn es um Spielertransfers ging, dann sind die Bayern ins Geschäft reingegangen, haben sich die Spieler gekauft. Und ich stand an der Fensterscheibe und habe mir die Nase platt gedrückt, wie die dann die einzelnen Spieler rausgeholt haben. Wobei ich sagen muss, sie haben das nicht geschenkt bekommen, sondern sie haben sich das auch erarbeitet. So viel Zeit muss es noch sein, dass man auch das anerkennt.
Dann das Jahr 2000. Im Juli ist Uli Hoeneß ja auch dafür. Wir haben darüber gesprochen, er unterstützt die Idee, Christoph Daum wird Bundestrainer. Ja? Und ein paar Monate später sagt er öffentlich, also wenn die Gerüchte stimmen, dass Christoph Daum tatsächlich Drogen nimmt, dann war es das mit dem Bundestrainer.
Ja, da hat er ja 100% recht. Ich kann Uli Hoeneß verstehen. Es ist nicht möglich, einen Bundestrainer zu haben, wenn man die Aktion startet, keine macht den Drogen und es kommen immer wieder Gerüchte auf. Also insofern war alles im gelben Bereich.
Ihr Lebenstraum war geplatzt und jetzt sind wir im Jahr 2015. Dieser Anruf. Uli Hoeneß ruft Sie an, um sich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie nicht nachgetreten haben, als er selber im Knast gesessen hat, ja, wegen seiner Steueraffäre.
Ein ganz besonderer Moment. Da habe ich am Telefon einen ganz anderen Uli Hoeneß kennengelernt, als wie ich ihn aus den Jahrzehnten zuvor kannte. Das war ein nachdenklicher Uli Hoeneß, ein in sich gekehrter, offen und ehrlich Worte des Dankes mir gegenüber ausgesprochen hat, die ich nicht für möglich gehalten habe. Aber ich habe ihnen auch gesagt, Uli, kein Problem. Ich glaube, in Deutschland gab es kaum einen, der so genau nachvollziehen konnte, was du durchmachen musstest und vor allen Dingen, was deine Familie, deine Kinder, deine Enkelkinder durchmachen mussten. Denn du kannst dich ja noch in einer gewissen Art und Weise wehren. Aber deine Familie kann das nicht. Ich hatte wirklich ein aufrichtiges, ehrliches Mitgefühl, was mir natürlich viele Medien überhaupt nicht abgenommen haben. Die wollten mich immer wieder dazu animieren, irgendwo etwas Kritisches, Angreifendes gegenüber Uli Hoeneß zu sagen. Also jetzt war ich, sagen wir mal, der Zurückhaltende. Das war auch wieder nicht recht. Also war eine ganz merkwürdige Situation für mich. Aber Uli hat in diesem Gespräch wirklich das sehr überzeugend mir gegenüber ausgedrückt und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Das war nicht selbstverständlich.
Dann machen wir jetzt ein Schleifchen drum. 2020, Sie bringen Ihre Biografie raus. Uli Hoeneß kommt oft vor. Was sagt er zu den Passagen?
Ja, ich habe seiner Sekretärin, der Elke Keller, diese Passagen zukommen lassen, dass er drüber schauen kann, um auch seine Wahrnehmung dort mit zu äußern. Und was ich dann zurückbekommen habe, lautete in etwa so, okay, ist deine Biografie, ist deine Wahrnehmung, kannst du so schreiben. Und wir begegnen uns jetzt wieder mit Respekt und zu gegebener Zeit wird sicherlich da auch in München oder am Tegernsee oder wo auch immer ein persönliches Treffen geben, wo wir diese Dinge nochmal zu Ende diskutieren können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man Ihre Biografie immer am Limit liest, wird klar, Sie sind noch nicht am Limit. Sogar Angebote als Nationaltrainer gibt es noch. Die Malediven wollten Sie haben. Sie haben abgelehnt. Warum? Man hätte Ihnen eine Insel geschenkt.
Ja, aber da muss ich hier sagen, weißt du, ob diese Insel dir bei Ebbe angeboten wird und bei Flut ist er auf einmal weg. Also insofern hört sich ja erstmal ganz lustig an, eine Insel. Das kann aber auch wie so eine Seifenblase zerplatzen und auch die ganzen anderen Dinge drumherum, die waren mir nicht seriös genug, um mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Aber wie gesagt, auch wieder eine interessante Episode in meinem Fußballleben, auf das ich voller Dankbarkeit, Zufriedenheit und auch hier und da mit einem gewissen Lächeln zurückblicke.
Sie haben heute mit der Fortbildung auch von Trainern zu tun, ja? Wenn Sie sich das angucken, wie die Trainer heute arbeiten, die haben einen Stab, dafür brauchen die einen extra Bus und Sie damals da ganz alleine mit Ihren Zetteln auf der Schreibmaschine die Mannschaftspläne, oder?
Ja, also wenn ich im Rahmen der Trainerausbildung oder Fortbildung da einige Dinge schildere, wie es in den 80er Jahren aussah, dann habe ich manchmal das Gefühl, die angehenden Trainer, die gucken mich an, als würde da einer was aus der Steinzeit erzählen. Ja, nicht nur aus dem Mittelalter, sondern noch viel weiter zurück. Aber daraus ergibt sich natürlich jetzt auch wieder eine neue Aufgabe. Das heißt, diese Trainer müssen im Bereich der Führungskompetenzen anders ausgebildet werden als wir. Sie müssen lernen zu delegieren, sie müssen lernen zu vertrauen, aber trotzdem korrigierend mit einzugreifen. Ich versuche das immer wieder so auf den Punkt zu bringen. Der Trainer ist aufgefordert, sich selbst darzustellen. Und dann heißt meine Frage, wie gelingt es dir, dich selbst darzustellen, ohne als Selbstdarsteller rüberzukommen?
Aber ist das nicht auch schwierig für einen Christoph Daum?
Nein, schwierig eigentlich für jede Person. Viele nehmen das überhaupt nicht wahr, um nicht angreifbar zu sein. Und ich war immer wieder bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Ich war immer wieder bereit, mich im Sinne des Mannschaftserfolges angreifbar zu machen. Das sehe ich heute natürlich gar nicht mehr. Heute kriegst du so eine weichgespülte Aussage, Tiefstapelaussage, so nach dem Motto, ja, nicht große Ziele ausgeben, denn wenn du die nicht erreichst, dann bist du gleich Verlierer, dann wirst du gleich kritisiert. Hat mich eigentlich nicht interessiert. Das versuche ich auch den Trainern mitzuteilen, dass du als Trainer Spiegelbild der Mannschaft bist, dass du etwas vorlebst, dass du mitreißt. Zu scheitern, das gehört mit dazu. Aber viel schlimmer wäre es für mich gewesen, nicht höchste Ziele anzuvisieren, auch zu verbalisieren. Wenn ich die nur im Kopf habe, ist das Träumen ohne Handeln.
Mit Nils Bastek haben Sie zusammen die Biografie geschrieben. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Er hatte eine Idee und er meinte, Christoph Daum wird die Augen rollen. Es ist ein Drink-Timer. Sie würden zu wenig trinken. Er würde Sie immer dran erinnern. Und das ist so ein Untersetzer. Sie stellen ein Glas Wasser drauf und alle 15 Minuten wird es piepsen.
Ja, also da haben wir uns sehr viel drüber unterhalten, über das Trinken. Wobei ich Nils Bastek immer gesagt habe, Herr Bastek, ich habe immer wieder die Literpulle direkt am Waschtisch stehen und morgens, wenn ich aufstehe, trinke ich erstmal ein Liter Wasser. Also ich fülle die Depots schon auf. Während des Tages, wenn wir gearbeitet haben, okay, dann habe ich zugegebenermaßen die Trinkpausen nicht entsprechend beachtet und von daher ist das natürlich eine sehr schöne Stütze und Erinnerungshilfe, nehme ich gerne an. Vielen, vielen Dank dafür.
SWR1 Leute mit Christoph Daum. Schön, dass Sie bei uns waren.
Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute.